Auf der rechten Spur. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz zu rechter Politik und Strategie. Folge 34. Die AfD nach der Wahl in Rheinland-Pfalz. Mit Kai Arzheimer.
Hallo Kai, sehr schön, dass du wieder da bist. Und obwohl es ein Wieder ist, beginnen wir mit der Standardfrage. Wer bist du, was machst du und wem oder was bist du auf der Spur?
Mein Name ist Kai Arzheimer. Ich bin Professor für Innenpolitik und politische Soziologie an der Uni Mainz und ich bin der radikalen Rechten in Deutschland und Europa auf der Spur.
Und das trifft sich alles natürlich ganz fantastisch, denn wir sprechen heute über die Ergebnisse der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz beziehungsweise über die Ergebnisse der AfD und dann auch über die neue Fraktion der AfD. 19,5%, das ist das stärkste Ergebnis der AfD in Westdeutschland. Du als Experte für Innenpolitik, was sind deiner Meinung nach die bemerkenswertesten Wählerwanderungen, Mobilisierungserfolge und Wählermilieus der AfD dieses Mal?
Da weiß man ja kaum, wo man anfangen soll. Also erstmal ja, stärkstes Ergebnis in Westdeutschland bisher. Allerdings die Unterschiede zu Baden-Württemberg in den Wochen davor, die sind jetzt nicht so wahnsinnig groß. Da war es halt noch mal ein bisschen weniger. Die spannende Frage ist, wo ist das hergekommen? Also die AfD hat sich ja in Rheinland-Pfalz mehr als verdoppelt. Und nach dem, was ich gesehen habe in der Studie, die Infratest für SWR Tagesschau gemacht hat, steckt da tatsächlich ein größerer Teil früherer Nichtwählerinnen und Nichtwähler drin. Das ist so der etwas kleinere Teil dieses Zugewinns, und der etwas größere Zugewinn speist sich aus Wählerinnen und Wählern, die früher SPD oder die Union unterstützt haben. Wenn man sich's auf der Karte anschaut, ein ganz spannendes Ergebnis, sieht man, dass die AfD im ländlichen Raum dazu gewonnen hat. Das ist nicht so wahnsinnig überraschend. Das hatten wir so ähnlich schon bei der Bundestagswahl gesehen. Und das hat man tatsächlich schon vor der Bundestagswahl gesehen. Da hatte ich interessanterweise mit zwei Abgeordneten gesprochen, die sagten, sie glauben gar nicht, was in unseren Wahlkreisen los ist. Doch, ich glaube das sofort, weil das ein Muster ist, das man auch an anderen Stellen in Westdeutschland gesehen hat, dass die AfD in die Fläche es geschafft hat, sich auszudehnen in einem Maß, das man vorher so nicht kannte.
Über das Thema Fläche sprechen wir nachher nochmal dezidiert. Davor eine Frage, weil es vor allem in meinem Newsfeed eine große Rolle gespielt hat und ich das total schräg fand. Ja, die AfD ist stärkste Kraft bei Erstwählenden, aber Erstwählende sind ja nun eine sehr fragmentierte Gruppe und prozentual und numerisch ist es bei den Erstwählenden viel geringer als in anderen Altersgehorten. Findest du es denn besorgniserregend, dass die AfD vergleichsweise gut diesmal bei jungen Wählenden ankam? Und woher glaubst du, kommt diese allgemeine Fokussierung auf Erstwählende eigentlich?
Also erstmal, mit denen beschäftigt man sich gerne, weil man natürlich denkt, das ist die Zukunft. Das ist das eine. Und wie du es gerade schon so ein bisschen angeteasert hast, die Gruppe der jungen Erstwählenden ist ja relativ klein, weil einfach nicht so viele Menschen geboren werden in Deutschland. Von daher ist das numerisch wahrscheinlich nicht so interessant, wie es symbolisch ist. Und der andere Grund liegt, glaube ich, darin, dass die jungen Erstwählenden in ihrem Wahlverhalten oft sehr flexibel sind. Das heißt, die wählen von Wahl zu Wahl teilweise sehr unterschiedlich. Ich kann mich entsinnen, bei der 21er Bundestagswahl war die FDP zum Beispiel in dieser Gruppe total stark. Und zwar vermutlich aufgrund eher idiosynkratischer Faktoren, die was mit Tempolimit und Cannabis-Legalisierung und sowas zu tun hatten. Und bei der Wahl darauf sah es dann schon ganz anders aus in dieser Gruppe. Also da ist eine Dynamik drin. Man denkt, das ist die Zukunft. Man denkt, das ist die nächste Generation, die danach kommt, und deshalb ist das Interesse da so groß. Jetzt zu deiner ersten Frage. Die AfD kam bei den Jung- und Erstwählenden, glaube ich, auf 19,5% oder knapp 20%, also genau im Durchschnitt. Von daher könnte man sagen, das ist nicht weiter spannend. Die Jung- und Erstwählenden haben genauso häufig AfD gewählt wie das Land insgesamt. Es ist aber schon eine interessante und vielleicht auch beunruhigende Entwicklung, weil das Muster in der Vergangenheit eben anders war. Das heißt, bei der AfD hatten wir so ein typisches U in der Altersverteilung. Die Gruppe, wo die am schwächsten waren, waren auf der einen Seite so die 65-Jährigen und Älteren, die aus den verschiedensten Gründen für die AfD schwer erreichbar waren, und auf der anderen Seite eben die unter 25-Jährigen. Und die AfD war vor allen Dingen stark so bei den Leuten ab sagen wir mal, Ende 30 bis so in die späten 50er hinein. Das war deren Kernklientel. Und diese Kurve hat sich wie bei anderen Wahlen in der Vergangenheit schon, also auch bei der Bundestagswahl, jetzt abgeflacht. Und die Jungen sind offensichtlich nicht mehr komplett immun gegenüber der AfD. Komplett immun waren sie nie, aber der Zuwachs bei den Jung- und Erstwählern von einem sehr niedrigen Niveau aus, der ist schon sehr imposant. Und dann kann man sich natürlich überlegen, wie kommt das denn zustande? Vielleicht wollen wir darauf später auch noch ein bisschen eingehen, aber das ist eine bemerkenswerte Entwicklung. Zugleich ist es natürlich so, wie du sagtest, die Stimmabgabe der Jung- und Erstwählen, die ist sehr stark aufgesplittert und insgesamt profitieren da eher die linken Parteien. Das heißt, die AfD wird von jedem und jeder, wobei man da auch nochmal differenzieren kann, aber von 20% der Jung- und Erstwählen gewählt, aber das heißt eben auch 80% wählen andere Parteien.
Kurz mal weg von den Wählenden hin zur AfD Rheinland-Pfalz selbst. Wir haben im Podcast nie einen Hehl daraus gemacht, die AfD insgesamt bzw. mindestens zu großen Teilen der radikalen Rechten zuzuordnen. Aber trotzdem ist sie ja kein monolithischer Block. Kannst du mal sagen, wo du die AfD Rheinland-Pfalz jetzt verorten würdest? Und gibt es einen Unterschied zur Fraktion vorher oder zu den Fraktionen vorher?
Die AfD früher, muss man da schon fast sagen, wenn wir jetzt mal so 10 Jahre zurückgehen ungefähr, hat sich gerne so als bürgerlich-liberal-konservative Partei präsentiert. Es gab auch damals schon gute Gründe zu sagen, da ist ein gutes Stück Selbstverharmlosung dabei. Das ist der damaligen Heterogenität auch schon nicht gerecht geworden. Und im Grunde genommen ist es dabei auch geblieben. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, der ganze Landesverband ist auf Höcke-Kurs, ist eine Unterabteilung des Flügels, aber es ist auch kein Landesverband mehr, nicht mal mehr im öffentlichen Auftreten, der jetzt besonders gemäßigt wäre. Also die Lucke-AfD, die gibt es auch hier nicht mehr. Und man kann das, glaube ich, ganz gut auch festmachen, wenn man so auf die Landesliste schaut und findet da zum Beispiel den Kollegen Paul, der ja in Ludwigshafen als Kandidat von der Oberbürgermeisterwahl ausgeschlossen wurde, weil es Anhaltspunkte gab, vom Verfassungsschutz zu sagen, der ist nicht zuverlässig. Der bietet keine Gewähr dafür, dass er als Wahlbeamter, was er dann geworden wäre, deshalb auch diese Besonderheit, dass sich die Frage überhaupt stellt, gibt es beim Landtag nicht, aber beim Oberbürgermeister als Wahlbeamten, stellt sich eben die Frage, kann der Beamter werden, kann man von dem erwarten, dass er die Verfassung verteidigt? Und da gab es sehr, sehr ernsthafte, dem Vernehmen nach, ich habe die Akten natürlich nicht gesehen, aber es gab gute Gründe zu sagen, nein, das zum Beispiel ist jemand, der diese Zuverlässigkeit eben nicht hat, wo wir nicht erwarten können, dass der die liberale Demokratie immer unterstützt. Und auf den hinteren Listenplätzen gibt es Aktivisten von der früheren Jungen Alternative, jetzt Generation Deutschland. Es gibt Leute mit Verbindungen ins burschenschaftliche Milieu. Es gibt eine ganze Menge Leute jetzt in der neuen AfD-Fraktion, wo man sagen würde, die sind bestimmt nicht gemäßigt.
Und dann hat die AfD Rheinland-Pfalz ja auch direkt nach der Wahl ihren alten Fraktionsvorsitzenden abgewählt. Kannst du dazu noch etwas sagen? Also, das ist ja schon irre. Die holen 19,5% und noch bevor sich das Parlament richtig konstituiert, wählen sie erstmal ihren alten Fraktionschef ab.
Das war wirklich ein ganz außergewöhnliches Ereignis und es hatte natürlich auch einen gewissen Heiterkeitswert, wenn man sich an den Wahlabend erinnert, wo der Fraktionsvorsitzende vor Kraft kaum laufen konnte und am nächsten Tag war er im Grunde genommen abgewählt. Ich hatte eher nicht den Eindruck, dass es da jetzt um die politische Strömung ging, sondern es gab wohl sehr viel Unzufriedenheit mit der Weise, wie er den Wahlkampf geführt hat, aber wie er auch sonst als Führungsperson agiert hat. Und das Argument, das aus der AfD kam, und ich finde das nicht unplausibel ist, dass man jemanden wollte, der das professioneller macht. Das scheint der Hauptgrund gewesen zu sein.
Und dann noch mal ganz groß auf die Bundesebene geblickt. Wird deiner Meinung nach die AfD Rheinland-Pfalz mit dem Ergebnis versuchen, auch bundespolitisch mehr Einfluss zu nehmen? Es ist ja durchaus und bei allen Parteien so, dass starke Landesverbände generell gerne auch Einfluss auf Bundesebene nehmen wollen. Bei der AfD ist das berühmteste Beispiel sicherlich Thüringen mit Höcke als einflussreicher Landesverband. Also wird in Rheinland-Pfalz der Landesverband auch versuchen, Macht einzufordern? Oder werden einzelne Akteure bundespolitisch mehr auftauchen? Weil allgemein ist ja schon zu sagen, dass die Zeit, in der Rheinland-Pfalz als Bundesland eine größere Rolle in der Politik gespielt hat, eher länger her ist.
Ich glaube, das beschreibt das ganz gut. Rheinland-Pfalz als der Gewinner der Herzen, aber jetzt natürlich, was die Bevölkerung, was die Wirtschaftskraft, auch was die Fläche angeht, nicht ganz vorne mit dabei. Der Einfluss auf die Bundes-AfD, der ist aus meiner Sicht bisher eigentlich eher so in der zweiten Reihe gewesen. Da gibt es schon Leute, die als Beraterin, als Berater aufgrund ihres persönlichen Standings, ohne groß in den Vordergrund zu treten, da glaube ich schon keine ganz unwichtigen Rollen spielen. Aber dass der Landesverband jetzt sagen würde, pass mal auf, fast 20%, da lachen die Ostlandesverbände natürlich drüber, ne? Das muss man realistisch sehen. Und von der reinen Mitgliederzahl her, was ja dann wichtig ist für Bundesparteitage und so, ist Rheinland-Pfalz jetzt auch nicht so riesig. Also da ist zum Beispiel Nordrhein-Westfalen einfach wegen der Bevölkerung, die Nordrhein-Westfalen hat und wegen der Parteimitglieder aus Nordrhein-Westfalen, ist eine ganz andere Nummer. Von daher würde ich keine Verschiebung jetzt erwarten.
Vielen lieben Dank für deine Einschätzung. Dann blicken wir doch mal zurück auf das Land, und zwar wortwörtlich. Was bedeutet es denn für den normalen Politikbetrieb in einem so ländlich geprägten Bundesland wie Rheinland-Pfalz, wenn eine stramm rechte Partei mit dieser Masse ins Parlament einzieht und dann auch noch extrem viele Ressourcen bekommt?
Also ich glaube, auch das hat zwei Seiten im Grunde genommen. Das eine ist tatsächlich, wo kommt diese Unterstützung jetzt her? Und da haben wir gesehen, dass die AfD wirklich auch in ländlichen Gebieten, nicht überall, also noch nicht so stark im Nordwesten, der doch sehr katholisch ist, wo es immer noch so ein katholisches Unionsmilieu auch gibt, aber so in den eher protestantischen Landesteilen in der Mitte hat die AfD in der Fläche ganz gut zugelegt. Und das wird erstmal die Lokalpolitik, denke ich, schon verändern. Wo es in der Vergangenheit so war, dass in den vielen, vielen, vielen Gemeinden, die Rheinland-Pfalz hat, also da ist ja teilweise jedes kleine Dorf mit einem eigenen Gemeinderat gesegnet, es in der Vergangenheit so war, dass es gar keine AfD-Kandidaten gab auf vielen Wahllisten, weil die AfD nicht diese Präsenz hatte. Ich denke, das wird sich jetzt schon ein bisschen verändern. Zumindest das Geld ist jetzt da. Ob das Personal schon da ist, weiß ich noch nicht so genau.
Die kommunale Ordnung unterliegt in Rheinland-Pfalz einigen Besonderheiten. Wie Kai hier sagt, sind auch kleinere Orte in Rheinland-Pfalz eigenständige Ortsgemeinden, die mit anderen benachbarten Gemeinden eine Verbandsgemeinde bilden. Diese Ortsgemeinden besitzen einige Hoheitsrechte, unter anderem eigene OrtsbürgermeisterInnen oder einen Gemeinderat. Die Verwaltung wiederum liegt in der Regel bei der Verbandsgemeinde.
Aber die AfD hat das ja selbst beschrieben. Die hat ja einen Plan für diese Eroberung des ländlichen Raums. Die glaubt, dass sie aus stillgelegten Gaststätten AfD-Zentren oder AfD-nahe Gemeindehäuser machen kann. Und ich glaube, man muss das schon ernst nehmen. Ich glaube, das sind nicht nur Absichtserklärungen. Da ist auch viel groß sein wollen mit Sicherheit dabei, aber die haben erkannt, dass sie hier in der Vergangenheit eine Lücke hatten und die wollen in diese Lücke rein. Und vor dem Hintergrund, dass es jetzt mehr Geld, mehr Medienaufmerksamkeit gibt und auch so diese informellen Normen. Man wählt nicht die AfD, man arbeitet nicht mit der AfD zusammen, man findet das eher unangenehm, wenn man weiß, der Nachbar ist da bei der Partei aktiv oder es gibt da ein Parteizentrum. Das ist auch unter Druck geraten. Und von daher ist es nicht nur so, dass sie in der Fläche stärker geworden sind, sondern ich glaube, auf dem Rücken dieses Wahlerfolges werden die versuchen, in der Fläche noch stärker zu werden.
Und was wird sich dann durch so eine Strategie für die Zivilgesellschaft vor Ort ändern? Und damit meine ich jetzt nicht nur den aktiven Demokratieverein oder progressive Organisation vor Ort, sondern auch die, die Gesellschaft im Alltag formen, also Sport, Kulturvereine, informelle Netzwerke etc.
Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Zweiteilung, die du gerade aufgemacht hast. Bei Zivilgesellschaft kann man natürlich an so progressive Akteure, progressive Ereignisse denken. Also selbst im Mainzer Umland, an kleineren Orten gibt es jetzt oft Christopher Street Day und so etwas. Die werden natürlich noch mehr unter Druck geraten, als sie es sowieso schon sind. Aber der große, nicht explizite progressive Teil der Zivilgesellschaft, die Sportvereine, der Verein, der irgendwie vor Ort eine Naturschutzfläche pflegt oder auch nur die Grillhütte betreibt oder irgendetwas in der Art, die werden sich positionieren müssen gegenüber der AfD. Da ist es in meiner Wahrnehmung in der Vergangenheit so gewesen, dass man dieses Thema entweder komplett vermieden hat oder sich die Frage gar nicht so sehr gestellt hat, wie man damit umgeht. Aber wenn man jetzt natürlich weiß, nicht nur jede und jeder Fünfte hat AfD gewählt, sondern bei mir im Ort waren es vielleicht sogar 30% oder 35%. Und ich habe vielleicht sogar eine Ahnung, wer das war. Dann wird dieser Konflikt zwischen der AfD und dem demokratischen Rest der Gesellschaft wird natürlich in diese Institutionen reingetragen und die werden sich überlegen müssen, wie sie damit umgehen, ob man versucht, das komplett auszuklammern oder ob man feststellt, man kann vielleicht dann auch im Tennisverein oder in irgendeinem anderen Verein aus politischen Gründen nicht mehr miteinander arbeiten und muss dann getrennter Wege gehen. Ja, dafür gibt es ja auch in kleineren Vereinen aus anderen Gründen, meistens nicht politischen Gründen, gibt es ja durchaus Präzedenzfälle und ich kann mir vorstellen, dass es dann auch aus politischen Gründen zu solchen Aufspaltungen kommt oder es einfach schwieriger wird, solche Vereine weiterzuführen.
Und was ist so deine Prognose, wie es sich entwickeln wird? Oder noch ganz anders, gib uns doch ein optimistisches und ein pessimistisches Szenario.
Ja, also das pessimistische Szenario könnte ja sein, dass entweder in manchen Gemeinden Vereine wirklich zerfallen, sich aufspalten oder dass vielleicht sogar die demokratischer gesonnenen Mitglieder aus den Vereinen rausgehen und Einzelvereine von der AfD mehr oder minder übernommen werden. Das ist ja so ein Muster, wie man es in manchen Teilen Ostdeutschlands auch schon gesehen hat. Das kann ich mir jetzt für Rheinland-Pfalz nicht flächendeckend vorstellen, aber in manchen Gebieten, wo die AfD sehr stark ist und die Zivilgesellschaft vielleicht relativ dünn, wäre das schon denkbar. In einem positiven Szenario könnte ich mir vorstellen, also jetzt super positiv gedacht, dass gerade natürlich so etwas wie die Zusammenarbeit im Verein dazu führen kann, dass man sich gegenseitig auch als Menschen und nicht nur als Wähler von bestimmten Parteien wahrnimmt und dass man vielleicht auch den einen oder die andere, die sich vielleicht ein bisschen verrannt haben politisch, da so in die Mitte der Gesellschaft wieder zurücklocken könnte. Aber das ist eine sehr, sehr optimistische Annahme. Ich weiß es nicht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das skalierbar ist. Ich denke, das werden eher Einzelfälle sein. In der breiten Masse erwarte ich eher, dass es so eine starke zivilgesellschaftliche Mobilisierung, zumindest in manchen Regionen, gegen die AfD geben wird, wie wir das jetzt ja vor der Wahl schon gesehen haben. Also wenn ich das gerade ergänzen darf, ich wohne in Oppenheim in der schönen Gemeinde Rhein-Selz, wo die AfD versucht hat, sich in eine Diskussionsveranstaltung in einem Jugendhaus einzuklagen, ist damit gescheitert. Und es war, also dass sie vor Gericht scheitern würde, war nicht unbedingt absehbar, aber es war lokal überhaupt keine Frage, dass die relevanten Akteure in der Jugendarbeit da keinen AfD-Vertreter auf dem Podium sitzen haben wollten. Und das ging dann auch über verschiedene Gruppierungen hinweg, die politisch nicht unbedingt auf einer Linie sind oder politisch vielleicht auch gar keine Linie haben. Da gibt es diese Norm noch oder die wurde reaktiviert. Und ich denke, das wird in ähnlicher Form auch in anderen Teilen des Landes passieren, dort, wo es eben eine stärkere Zivilgesellschaft gibt und ein Bewusstsein für die Bedeutung von Zivilgesellschaft, für Demokratie und umgekehrt.
Für Vereine, die Hilfe dabei benötigen, sich politisch zu positionieren oder unsicher sind, was sie dürfen und was nicht, geben wir gemeinsam mit anderen Landesstiftungen die Broschüre »Zivilgesellschaft ist nicht neutral« heraus. Diese kann bei uns in der Geschäftsstelle bestellt oder über einen Link in den Shownotes heruntergeladen werden. Auch bieten wir immer wieder Vorträge und Weiterbildungen zum Thema Vereine und politisches Handeln an. Diese werden rechtzeitig auf unseren Plattformen angekündigt.
Wir sollten trotzdem nochmal über das Parlament sprechen. Nur noch 4 Parteien, stärkste Opposition ist die AfD und die Grünen sind die einzige progressive Opposition. Wie wird sich die politische Arbeit dort verändern? Du hattest, als du das letzte Mal hier zu Gast warst, mit einem Podcast zur AfD im Bundestag, schon gesagt, wie laut der Bundestag geworden ist, weil die AfD einfach Lautstärke als Strategie nutzt. Wie wird sich der Landtag denn verändern?
Das ist eine wirklich spannende und auch offene Frage. Also die Lautstärke, das wäre tatsächlich jetzt auch das Erste gewesen, was ich gesagt hätte. Allein durch die Präsenz dieser großen Fraktionen in diesem Saal wird die Atmosphäre anders sein, auf eine ungute Weise anders. Davon muss man fürchtlich ausgehen. Es gibt tatsächlich statistische Untersuchungen, die zeigen, dass AfD-Abgeordnete in allen deutschen Parlamenten überdurchschnittlich viel dazwischenrufen. Und zwar nicht einfach so dazwischenrufen, wie man das im Parlament ja gerne hat, sondern rumpöbeln, beleidigen, auf Figur, Aussehen, alles Mögliche von vor allen Dingen Rednerinnen, aber auch von Rednern abzielen, sodass ich denke, das wird jetzt den Umgangston im Parlament nicht gerade befördern. Was ich eigentlich noch problematischer finde, und das hast du auch schon angesprochen, es gibt jetzt nur noch eine demokratische, klar demokratische Oppositionsfraktion und die ist relativ klein verglichen mit dieser großen AfD und umgekehrt ist die Regierungsfraktion auch relativ groß, sodass jetzt progressiv demokratische Stimmen im Parlament die Regierungsarbeit kritisch hinterfragen, wahrscheinlich sehr, sehr rar werden, sondern die Redezeit der Opposition und überhaupt die Redezeit im Parlament, die wird jetzt dominiert von der AfD beziehungsweise von der AfD und den Regierungsfraktionen gemeinsam. Da bleibt einfach nicht mehr viel für diese kleine grüne Fraktion übrig. Und das ist nicht gut.
Und hieran anknüpfend, wie siehst du es denn, dass noch die Anforderung für Untersuchungsausschüsse in Rheinland-Pfalz angehoben wurde? Klar, die Anhebung ist eigentlich nur eine Angleichung an den Bundesdurchschnitt. Aber es wäre ja auch eine Option gewesen zu sagen, es war immer ein demokratischer Gewinn, dass es in Rheinland-Pfalz einfacher ist, einen Untersuchungsausschuss einzurufen. Und machen wir uns nichts vor, das ist ja klar eine Aktion gegen die AfD.
Nee, so ist es gemeint, auch wenn das nicht so deutlich gesagt wurde. In der Sache, ob das jetzt 20 oder 25% sind, ist nicht so ein gewaltiger Unterschied. Und die 25%, das ist auch eher der Durchschnitt. Also die Hürde in Rheinland-Pfalz war niedrig. Es bedeutet jetzt de facto in der Konstellation mit dem Wahlergebnis, dass es vermutlich keine Untersuchungsausschüsse geben wird, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass die Grünen und die AfD sich zusammenfinden, um einen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Die AfD alleine kann es nicht. Deshalb wird es das nicht geben. Das kann man gut finden. Insofern, das ist ja das Argument, das zumindest unter der Hand gemacht wurde, dass die AfD dieses Instrument missbrauchen würde, dass es zu viele Parlamentsressourcen binden würde und so weiter und so fort. Aber man kann es, und das ist eigentlich eher so meine Einschätzung, auch blöde finden, dass man der AfD jetzt wieder so eine Steilvorlage gibt und vielleicht hätte man sich auch mit so einem Untersuchungsausschuss dann einfach mal auseinandersetzen müssen. Das wäre vielleicht jetzt auch kein Untergang gewesen. Was ich richtig unglücklich finde, ehrlich gesagt, ist, dass man das dann noch in einer Sondersitzung des verabschiedeten Landtages beschlossen hat, weil das für jeden, der sich jetzt nicht professionell mit Politik beschäftigt, wirklich so aussieht, als würde da Schmuh getrieben, um der neu erstarkten Opposition jetzt ein Instrument aus der Hand zu nehmen. Das macht keinen guten Eindruck. Und ich weiß nicht, ob der Gewinn an Effizienz oder die Reduktion von Missbrauchsmöglichkeiten das wirklich aufwiegt, dass man diesen Eindruck da entstehen lässt.
Du hast es gerade erwähnt, die Regierungsfraktionen werden riesig, zusammen eine Zweidrittelmehrheit. Nun sind große Koalitionen nicht dafür bekannt, der AfD mit pragmatischer Politik das Wasser abzugraben, wobei man fairerweise sagen muss, das hat keine Regierung in den letzten Jahren gut geschafft. Gibt es trotzdem deiner Meinung nach Chancen, mit handfester Politik die AfD zu stellen?
Ja, das ist eine spannende Frage, was kann man eigentlich tun gegen die AfD? Das steckt ja dahinter. Und da ist es, glaube ich, zunächst mal wichtig zu sehen, dass die Unterstützung der AfD sich wirklich vor allen Dingen darauf stützt, dass Leute keine Migration und keinen Multikulturalismus mögen. Und dass das auch relativ unabhängig davon ist, wie viele Leute tatsächlich ins Land kommen. Also wir sehen das jetzt auf der Bundesebene. Die Asylbewerberinnenzahlen sind seit, ich glaube, 2 Jahren inzwischen rückläufig aus verschiedenen Gründen, die nur sehr beschränkt mit der sogenannten Migrationswende zu tun haben. Zugleich ist es aber so, dass die AfD ganz, ganz erheblich zugelegt hat über die letzten 3 Jahre. Nicht erst bei der Landtagswahl, nicht erst bei der Bundestagswahl, sondern das fängt ja eigentlich so 2022 ungefähr an im Kontext des Ukraine-Kriegs. Von daher würde ich denken, auch wenn diese neue Regierung jetzt eine super erfolgreiche Landespolitik macht, bedeutet das nicht automatisch, dass die AfD irgendwie geschwächt oder gestellt wird, weil die AfD einfach von diesen Emotionen lebt, von dieser sehr stark aufgeladenen Ablehnung von gesellschaftlichen Entwicklungen der letzten 30 Jahre, die eine Landesregierung, selbst wenn sie es wollte, auch nicht einfach rückgängig machen könnte. Man kann eigentlich nur jetzt mit Blick auf die Landesregierung hoffen, dass die technisch einen guten Job machen, dass sie sich keine großen Skandale leisten und dann nicht noch neue Angriffsflächen aufmachen. Aber die AfD braucht diese Angriffsflächen eigentlich kaum noch. Was vielleicht helfen würde gegen die AfD, aber das ist im Land auch noch mal ein bisschen schwieriger, ist, sage ich an dieser Stelle immer, wenn die Parteien mal ein bisschen mehr über ihre eigenen Programme und ihre eigenen Ideen und vielleicht auch ihre eigenen Erfolge reden würden, statt immer nur der AfD und diesem einen Zuwanderungsthema hinterherzulaufen. Aber im Land ist das auch deshalb schwierig, weil Landespolitik ja generell nicht sehr stark wahrgenommen wird in der Öffentlichkeit. Also Landespolitik kommt immer dann in den Blick, wenn was schiefläuft, wenn irgendwie eine Straße nicht gebaut wird oder irgendetwas anderes in der Art nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt als Bürgerin. Dann denkt man, oh, da müsste doch eigentlich mal das Land oder der Kreis oder irgendwer irgendwas tun. Aber die allermeiste Zeit arbeitet Landespolitik ja fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit und es gibt relativ wenig Bewusstsein darüber, was landespolitisch eigentlich entschieden werden kann und wie wichtig die Landes- und vor allen Dingen auch die Kommunalebene immer noch sind.
Ja, und auch wenn es der AfD jetzt nicht das Wasser abgräbt, Zugang zu Naherholungsgebieten, gute Infrastruktur, was alles so dazugehört, da freuen wir uns ja trotzdem alle drüber.
Freuen wir uns drüber und da gibt's ja auch Forschung, wo man sehen kann, wenn jetzt Dinge wirklich massiv schief gehen, wenn es ganz wenig Wohnraum gibt oder wenn es riesige Arbeitsplatzverluste gibt, das zahlt immer noch mal ein bei den radikalen Rechtsparteien. Nur umgekehrt, wenn eine Regierung wirklich Erfolge hat, das reduziert nicht unbedingt die Unterstützung. Also es ist so ein bisschen diabolisch aus Sicht der demokratischen Parteien. Die können praktisch nur verlieren.
Das klingt ein bisschen ungut. Aber trotzdem daran anknüpfend als Abschlussfrage, was rätst du denn auch kleinen demokratischen Parteien jetzt? Klar, Grüne als Oppositionspartei, aber ich meine auch die, die außerhalb des Landtags sind. Linke, Freie Wähler, Volt, von mir aus auch FDP. Was können die denn jetzt noch tun?
Ich würde vorher auch, wenn es der Podcast von der Böll-Stiftung ist, noch eine Sache gerne loswerden. Ich habe so in der letzten Woche vor der Landtagswahl Menschen getroffen, die für die FDP noch Wahlkampf gemacht haben. Und das ist jetzt keine Partei, die mir besonders nahe ist, aber ich fand das wirklich heroisch, ohne jede Ironie. Und ich dachte, ja, das sind echte Demokraten, die wissen, im Grunde genommen haben sie keine Chance, aber die geben nicht auf. Und das wäre dann so der Appell an die kleinen Parteien, die jetzt außerhalb des Landtages sind oder auch an die Grünen, dass man versucht, so ganz klischeehaft die Graswurzeln zu stärken, also die Mitglieder auf der kommunalen Ebene, auf der regionalen Ebene weiter zu erreichen, weiter zu aktivieren, weiter mit denen zu arbeiten, sich auch außerparlamentarisch zu engagieren für die Sache. Nicht unbedingt jetzt für diese Machtperspektive, dass man in 5 Jahren hoffentlich wieder in den Landtag kommt oder in 5 Jahren mehr Stimmen bekommt, sondern für die Demokratie und natürlich auch für die Anliegen, die dahinter stehen, also für den Klimaschutz, den Umweltschutz oder was immer es ist, dass die Leute dann tatsächlich motiviert, da als Freiwillige in der Politik sich zu betätigen. Das ist eine ganz große Sache, dass Leute das machen und man muss sie darin ermutigen und unterstützen und mit ihnen zusammenarbeiten.
Danke an Kai Arzheimer für die erneute Teilnahme und wie immer vielen lieben Dank an alle Zuhörenden. Kais Social Media und seine Webseiten haben wir in den Shownotes verlinkt. Auf der rechten Spur hört ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf Podigy und auf dem YouTube-Kanal der Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz.
Das war Auf der rechten Spur, der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz zu rechter Politik und Strategie. Folge 34. Die AfD nach der Wahl in Rheinland-Pfalz. Mit Kai Arzheimer. In der nächsten Folge sprechen wir mit Merle Stöver über rechten Hass und Angriffe auf Wohnungslose. Redaktion hatte Tillmann Schröder. Produktion Moritz Buch. Redaktionelle Verantwortung Alrun Schleif.